Es soll sich, lieber Uli, tatsächlich so zugetragen haben, dass Bill Clinton einmal in Deutschland unterwegs gewesen ist und einen Vortrag hielt, in dem der Satz vorkam, Nothing is impossible. Als der Übersetzer das dann sachgemäß übersetzt hat, wiedergegeben hat mit Nichts ist unmöglich, kam ihm aus dem Publikum Toyota entgegen. Das scheint also nicht nur dir so zu gehen, dass du mit diesen Worten Nichts ist unmöglich den Automobilhersteller aus Japan verbindest. Dass dieser Satz aber eigentlich aus der Bibel stammt, das wissen die Japaner vielleicht gar nicht, oder auch bei uns wird das bei vielen in Vergessenheit geraten sein. Allerdings heißt dieser Satz in der Bibel vollständig, für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist ja schon auch ein großer Unterschied. Für Gott ist nichts unmöglich. Und das möchte ich uns gerne heute Morgen aus dem Zusammenhang noch einmal vorlesen oder im Zusammenhang aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1. Und damit möchte ich euch auch von uns aus als Familie ganz herzlich begrüßen an diesem schönen zweiten Weihnachtstag. Wir lesen aus Lukas Kapitel 1 von Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es, dass sie unfruchtbar sei und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und hierauf verließ sie der Engel. Gabriel, der in diesen Tagen einiges zu tun hatte, nachdem er seine Not hatte, in der Hauptstadt Zacharias davon zu überzeugen, dass seine schon betagte Frau noch einmal ein Kind bekommen sollte, steht jetzt ein weiterer Besuch hier in Nazareth an. Ähnlicher Anlass und doch ganz anders. Nazareth zur Zeit von Jesus war ein ganz kleines Kaff. Ausgrabungen zufolge lebten damals gerade einmal 400 Einwohner in diesem Provinznest Nazareth. Und es war verrufen. Das wissen wir von Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ich will jetzt keinen Vergleich zu Langenaubach anstellen, aber damit wir so eine Vorstellung haben. Also es war ein verrufenes Dorf und da wohnte eine junge Frau und zu der schickt Gott also den Engel Gabriel mit einer ganz besonderen Nachricht und einer besonderen damit verbundenen Aufgabe. Es heißt von dieser jungen Frau lediglich, dass sie mit Josef aus der Nachkommenschaft Davids verlobt war und dass sie nicht verheiratet war, Jungfrau war. Das sind die beiden Aussagen, das erfahren wir über Maria. Aber sonst steht hier nichts über irgendwelche besonderen Verdienste. Es steht da nichts über irgendwelche Kennzeichen, die sie herausheben würde aus der Masse, die wir als Begründung dann auch erkennen könnten, warum Gott ausgerechnet diese junge Frau namens Maria erwählt hat, die Mutter von Gottes Sohn zu werden. Also kein Wort über ihren Charakter oder ihren Glauben oder irgendetwas. Dass sie Jungfrau ist, das steht allerdings zweimal da. Das ist also von besonderer Bedeutung. Der Engel lässt diesem einfachen Dorfmädchen mitteilen, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Also das heißt mit anderen Worten, die Jungfrau soll ein Kind kriegen. Sonntags in der Kirche beim Glaubensbekenntnis, dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis, kommt ja diese Aussage mit vor, geboren von der Jungfrau Maria. Viele sprechen das mit, wenn das Glaubensbekenntnis aufgesagt wird, aber viele schweigen auch bewusst an dieser Stelle oder murmeln das vielleicht verschämt vor sich hin, weil sie sich sagen, so einen Satz als ein gebildeter, aufgeklärter Mensch, so einen Satz kann man doch nicht glauben, der Satz von der Jungfrauengeburt. Nun, ich glaube das. Und ich möchte mich heute Morgen von vornherein zu diesem Satz, geboren von der Jungfrau Maria, bekennen. Und zwar im wörtlichen Sinne, im wörtlichen Sinne. Kann sein, dass ich es mir, wenn ich das so öffentlich proklamiere, mit manchen Intellektuellen verscherze. Die sind dann doch ein bisschen zurückgeblieben, die fundamentalistisch bibeltreuen Christen. Aber die Jungfrauengeburt ist nun mal ein ganz wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Darauf baut ja die Botschaft des Neuen Testamentes und somit auch die ganzen Prophetien, die sich auf Jesus beziehen, darauf baut doch alles auf. Und selbst wenn Professoren erklären, das geht über meinen Verstand, deswegen ist es unmöglich, nenne ich so ein Argument erstens vermessen und zweitens unbiblisch. Es ist doch vermessen, weil jemand seinen eigenen Verstand zum Maßstab für alles nimmt, auch zum Maßstab für Gottes Handeln. Aber es gibt manches, was wir nicht begreifen können, was es aber dennoch gibt. Und ich nenne das Argument zweitens unbiblisch, weil das ja hier steht, am Ende des Abschnittes haben wir es gelesen, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott nicht allmächtig wäre, dann wäre er nicht Gott. Dann müssten wir auch nicht beten. Dann könnten wir, wenn wir Probleme haben, auch zu einem Freund gehen oder zur älter gewordenen Mutter oder so, zu einem Menschen, der uns genauso wenig helfen kann wie ein Gott, der keine Wunder tun kann, dem Grenzen gesetzt sind, der ja vielleicht die gleichen Fähigkeiten hat, allenfalls wie wir als Menschen. Aber Gott ist anders. Gott ist größer. Er ist souverän. Er ist der Herr aller Herren, der Schöpfer des Universums. Nebenbei bemerkt in diesem Zusammenhang hier, selbst Ärzte sind imstande, eine befruchtete Eizelle in eine Gebärmutter einzupflanzen. Warum sollte das, was selbst Menschen können heutzutage, warum sollte das Gott unmöglich sein? Also wir wollen uns diesen Satz merken und mitnehmen, für Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nur eins unmöglich, das ist das Wort unmöglich. Denke niemals klein von Gott. Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn er der Planer, wenn er der Schöpfer, wenn er der Erhalter, wenn er der Lenker des Weltalles ist, dann ist doch klar, dass er mehr drauf hat als du und ich mit unseren 10, 12 oder 13 Jahren Schulbildung. Also ich habe früher meinen Physiklehrer schon nicht verstanden. Wie komme ich dazu, Gott verstehen zu wollen, der der Chef des gesamten Universums ist? Wir wollen unseren Kleinglauben aufgeben. Im März 2006 habe ich die schlimme Nachricht erhalten, dass ein junger Freund, damals 20, Kai sein Name, schwer erkrankt sei. Man hatte Lungenmetastasen eines zunächst nicht zu definierenden Primärtumors festgestellt. Das heißt, ihm wurde eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung diagnostiziert. Heute, und das schon seit Jahren, ist Kai vollständig geheilt, obwohl sich die Ärzte das nicht erklären können. Ich habe schon eine Erklärung dafür. Die lautet: Für Gott ist nichts unmöglich. Denn damals, nach dem Todesurteil der Ärzte, fing eine Gruppe von Christen an, und ich gehörte mit dazu, für die Gesundheit von Kai zu beten. Und das waren alles Menschen, die keinen Zweifel daran hatten. Für Gott ist nichts unmöglich. Das heißt nicht, dass Gott immer auf jedes unserer Gebete sofort mit "Ja, mache ich" antwortet. Gott ist souverän und er antwortet so oder so. Aber er ist in der Lage, so ein Wunder zu tun. Oder ich war zu einer Evangelisation, ich war sogar nur eingesprungen im Münsterland, und dort in der Gemeinde, die diese Evangelisation veranstaltet hat, ist ein junger Mann zu Hause, Sven, der mal auf unseren Freizeiten zum Glauben gekommen ist. Ein Freund hatte ihn mitgenommen. Die Eltern von Sven allerdings waren keine Christen und haben das immer so ein bisschen belächelt. Während der Evangelisation war Sven selber gar nicht vor Ort, er hatte Urlaub, hat aber seinen Eltern hinterlassen: Geht doch wenigstens einmal dahin. Nun, am ersten Abend waren sie da, sie haben sich wahrscheinlich gesagt: Komm, bring was hinter uns, machen wir es gleich am ersten Abend, dann können wir ihm sagen, wir sind mal da gewesen. Waren da, hörten sich den Abend an, interessanterweise waren sie am nächsten Abend wieder da und kamen, nachdem ich dazu eingeladen hatte, auch in eine Gesprächsrunde, und wir diskutierten eine Stunde lang miteinander über den Glauben. Er, Fritz, damals 67, seine Frau 57, die Margot. Intelligente Leute, er war politisch engagiert, war Unternehmer, und ja, so haben wir miteinander diskutiert. Dann gingen sie nach Hause, am nächsten Abend waren sie wieder da und kamen wieder in die Gesprächsrunde, und so ging das die ganzen Tage bis zum Ende der Evangelisation. Der Abschluss war ein Sonntagvormittag, ich habe nochmal die Predigt gehalten und habe am Ende der Predigt aufgefordert: Wer hat nun in den vergangenen Tagen oder heute eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Wer möchte Vergebung seiner Sünden und neu anfangen mit ihm, dem Herrn und Heiland Jesus Christus? Und ich hatte die Aufforderung kaum ausgesprochen, standen unter anderem Fritz und Margot auf. Als der Gottesdienst vorbei war, kam Fritz auf mich zu und sagte: Herr Wesch, da haben Sie was angerichtet. Ich sagte: Was habe ich angerichtet? Naja, sagt er, meine Frau und ich, wir haben gestern Abend noch bis um 2 Uhr in der Nacht bei uns im Wohnzimmer gesessen und haben über alles das geredet, was uns die Woche hier beschäftigt hat während dieser Tage. Und dann sind wir im Wohnzimmer auf die Knie gegangen und wir haben beide unser Leben Jesus Christus anvertraut. Sven in der Fremde hat das nicht glauben können, hat mit allem gerechnet, aber nicht damit. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Sven hat viele Jahre schon für seine Eltern gebetet gehabt. Und Gott hat hier das Gebet erhört. Ihm ist kein Herz zu hart, keine Tür zu verschlossen, durch die er nicht gehen könnte, die er nicht für uns auch öffnen könnte. Und auch angesichts der kaputten Welt, in der wir leben, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du auch von Schwermut oder sogar schon Depression geplagt bist, bei all den schlechten Nachrichten und trüben Aussichten, dürfen wir an dem Bibelwort festhalten: Siehe, ich mache alles neu. Damit endet die Bibel und das sagt uns Gott zu. Gott, der souverän und groß ist, er wird alles neu machen und es wird eine Welt geben ohne diese Viren, ohne Krankheit, Tränen, Krieg oder anderen Katastrophen. Er ist Gott. Ihm ist nichts unmöglich. Die Sache mit der Jungfrauengeburt steht ja nicht in der Bibel, dass Menschen den Glauben aufgeben und sagen: Also hier mache ich nicht mehr mit, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, unter anderem steht diese Geschichte in der Bibel um Menschen, die am Ende sind, die am Ende mit ihrem Latein sind, die am Ende mit ihrem Wissen sind, die vielleicht sogar am Ende mit ihrem Leben sind, nicht mehr weiter wissen, um denen neue Hoffnung zu geben und ihnen ein Weitermachen zu ermöglichen. Bei Gott ist nichts unmöglich. bei Gott. Die Frage hier ist natürlich an jeden, der zu Hause zuschaut oder hier ist, bist du bei Gott? Das ist ja in diesem kurzen Satz die Voraussetzung. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn du bei Gott bist, wenn du zu Gott gehörst, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann kannst du Großes erwarten, auch für deinen Alltag, auch die Tage bis zum Neuanfang eines neuen Jahres und darüber weit hinaus. Bei Toyota gibt es, wie bei vielem, was Menschen machen, ja keine unbegrenzten Möglichkeiten, auch wenn die ein Lied davon singen. Ja. Kannst dir mal zu so einem Händler gehen, kannst sagen, ich hätte gerne einen Corolla, den man nicht waschen muss, der sich selber tankt und der einmal im Jahr 5 Junge wirft. Das kriegt ja nicht mal Tesla hin, ja. Aber Gott kann das. Dann merken wir, was es für ein Unterschied ist zwischen dem, was Menschen machen, zu dem, was Gott macht. Natürlich ist erstaunlich, ja, auch jetzt in der Raumfahrt und so weiter, was der Mensch alles fertig kriegt. Aber er wird immer an seine Grenzen kommen. Aber das, was Gott macht, das ist vollkommen, das ist gut, das übertrifft alle unsere Möglichkeiten. Ja, Gott kann alles. Er kann Mensch werden. Er kann Wunder tun und kann Sünder retten. Ja, in Jesus wurde Gott selbst Mensch. Der Engel hat ja nun der Maria eröffnet, dass sie ein Kind kriegen soll. Hat auch genau gesagt, es wird ein Junge werden, hat man damals sonst nicht feststellen können. Es wird ein Junge werden, stell dich drauf ein. Dann sagt er ihr, dass ihn Jesus nennen soll und dass dieses Kind Sohn Gottes genannt werden wird und dass es auf den Thron des Königs David steigen wird und dass sein Königreich ohne Ende sein soll. Und Maria, man hätte ja vielleicht hier erwarten können, dass sie in Ohnmacht fällt oder zumindest aus allen Wolken. Musste ich mal reinversetzen in eine junge Frau, der gesagt wird, du wirst schwanger werden. War ja eine ganz andere Geschichte als die bei Elisabeth. Wir müssen bedenken, Elisabeth war erstens verheiratet, sie war zweitens unfruchtbar und drittens war sie alt. Also wenn ihr gesagt wird und danach sehnten sich jede Familie, jedes Ehepaar sehnte sich nach Kindern zu der damaligen Zeit, das war eine gute Nachricht, da wird ein Kind zur Welt kommen. Aber auf Maria trifft alles drei nicht zu. Die war nicht verheiratet, nicht unfruchtbar und nicht alt und deswegen hatte sie keinen Grund, sich über diese Ankündigung zu freuen, überhaupt nicht. So, also ist ja keine so ganz einfache Nachricht, die der Engel ihr hier überbringt. Gut, andererseits hätte es auch sein können, dass sie völlig abhebt, wenn ihr gesagt wird, dein Sohn wird was ganz Großes, das wird eine super Karriere, der Junge wird König werden. Aber Maria geht auf all das gar nicht weiter ein. Geradeaus, wie so ein Mädchen vom Lande ist, fragt sie mit ihrer Bauernschleue zurück, wenn ich also für den rein technischen Teil zuständig sein soll, darf ich dann mal fragen, wie das Ganze funktionieren soll, so rein technisch. Frauen und Technik muss ja kein Widerspruch sein. Wie soll das zugehen, fragt sie in Vers 34. Die erste, die ihre Zweifel an der Jungfrauengeburt ausspricht, ist die Jungfrau Maria selbst. Wie soll das zugehen? Maria war ganz offensichtlich aufgeklärt. Die hatte zwar einen Mann in Aussicht, einen Zimmermann, aber mit dem hatte sie noch nicht geschlafen, weil sie nicht mit ihm verheiratet war. Und nicht nur, dass das damals nicht üblich war, vor der Hochzeit schon zusammen miteinander ins Bett zu gehen. Es war und es ist nicht richtig, nach Gottes Willen und nach Gottes Wort. Und deswegen fragt sie, wie soll das zugehen? Hätte auch passieren können, dass die Tür jetzt wieder zugeht, dass der Engel wieder rausgeht und empört mit den Flügeln schlägt und sagt, darf doch nicht wahr sein, da kommt man hier als einer der Oberen der Engelbrigade zum Sondereinsatz nach Nazareth in dieses Kaff und verkündigt dieser Göre, dass sie die Mutter von Gottes Sohn werden soll, und die meldet ihre Zweifel am Verfahren an. Sowas von Unglaube, die ist ja mit ihrer kritischen Haltung für diesen Job überhaupt nicht geeignet. Hier mache ich den Abflug, hätte sagen und hätte machen können. Aber das macht er nicht, sondern er erklärt ihr mit Engelsgeduld, soweit man das eine Erklärung nennen kann, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und dann schließt er seine Rede mit dem Satz, für Gott ist nichts unmöglich. Und danach hat Maria keine weiteren Fragen. Das glaubt sie. Sie stellt sich als Magd des Herrn zur Verfügung. Für Gott ist nichts unmöglich. Das genügt ihr. Und darauf verlässt sie sich. Weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie der Engel Maria begrüßt hatte. Sie selbst jedenfalls hatte sich darüber gewundert. Er hat ja nicht nur gesagt, Ave Maria, also grüß dich Maria, sondern er hat in Vers 28 gesagt, sei gegrüßt, Begnadigte. Begnadigt kann nur der werden, der Schuld auf sich geladen hat. Und dann spricht Gott ihn frei. Und wir sind in Jesus Christus als Sünder begnadigt. Also wer vor Gott seine Schuld und Sünde zugibt, der darf Gnade bei Gott erwarten. Wer dagegen sündlos ist, der hat ja Anspruch auf Recht. So jemand braucht keine Gnade. Jetzt spricht der Engel zweimal hintereinander von Gnade. Erstens Vers 28, er nennt sie Begnadigte, und dann nochmal in Vers 30, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Dann heißt das doch, dass Maria von Natur aus eine Sünderin war, wie alle anderen Menschen auch. Also mit der Lehre der sündlosen, unbefleckten Empfängnis der Maria kann das hier ganz schwer vereinbart werden. Auch im sogenannten Lobpreis der Maria preist sie den Herrn als ihren Heiland, also als ihren Retter. Als ihren Retter. Ist auch erst bei einem Konzil 1848 so festgeschrieben worden, die unbefleckte Empfängnis der Maria. Aber nach meiner Überzeugung war Maria ein Mensch wie du und ich, keine Heilige. Und wenn du sagst, ich bin noch jung oder noch unerfahren, oder wenn du sagst, ich komme vom Dorf, oder wenn du sagst, ich bin kein Heiliger oder ich bin keine Heilige, dann trifft das auf Maria alles auch zu, auf dieses Mädchen aus Nazareth. Maria, obwohl sie so jemand war wie du und ich, wurde von Gott gebraucht, indem dass sie einfach Ja gesagt hat, sich zur Verfügung gestellt hat. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe so, wie du gesagt hast. Wollen wir das nicht auch so tun? Bald beginnt ein neues Jahr und wir haben neue Möglichkeiten. Wie weit das mit der Einschränkung weitergehen wird, das wissen wir alle nicht so genau. Aber wir haben ja trotz Einschränkungen Möglichkeiten gefunden mittlerweile. Und es gibt weitere Möglichkeiten, ihm zu dienen und das Evangelium den Menschen zu sagen, solange wir noch Gelegenheit dazu haben. Lasst uns alle Möglichkeiten dazu nutzen. Maria hat Ja gesagt zu Gottes Auftrag, obwohl die Schwierigkeiten ja vorprogrammiert waren. Als junges Mädchen zur damaligen Zeit unverheiratet schwanger zu werden, das bedeutete ja erstens, dass ihr Ruf ruiniert war. Wie gesagt, 400 Leute in Nazareth, da kennt jeder jeden. Könnt ihr euch den Dorftratsch vorstellen? Hast du mitgekriegt, die Mary kriegt ein Kind? Sie sagt, vom Josef ist es nicht, sondern vom Heiligen Geist. Ja, ja. Und außerdem lief sie ja in Gefahr, ihren Verlobten zu verlieren. Und der Josef, der war ja, steht ja auch hier so, dass er gedacht hatte, sie zu entlassen. Der war ja nicht blöd. Er hat ja gemerkt, dass die ein Bäuchlein kriegte und er wusste, von ihm ist es nicht. Ich frage mich, ob Maria mit Josef überhaupt über den Vorfall gesprochen hat, denn direkt anschließend besucht sie Elisabeth in Judäa. Und sie bleibt ganze 3 Monate dort, ein Vierteljahr. aus Matthäus' Evangelium geht hervor, dass sich Josef klammheimlich davon machen will. Ich vermute, dass Maria über die ganze Sache geschwiegen hat, auch als sie dann nach Nazareth zurückgekehrt ist. Maria vertraut darauf, dass Gott sich um alles kümmern würde. Weißt du, wenn Gott dir einen Auftrag gibt oder wenn du dich zur Verfügung stellst, dann wird er sich darum kümmern, dass die Sache gut ausgeht und dass er mit dir zu seinem Ziel kommt. Gott hat Maria nicht enttäuscht. Er ruft Josef zurück an seinen Platz, lässt ihm sagen, das steht ja am Anfang des Matthäus-Evangeliums, Josefs und Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wenn du dich zur Verfügung stellst, dann brauchst du dich nicht verteidigen. Auch wenn du meinst, dass dich niemand versteht, niemand so richtig nachvollziehen kann, was du dir da vorgenommen hast, wenn dir keiner beisteht. Gott sagt, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. 2. Mose 14, Vers 14, welch eine schöne Zusage. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr werdet stille sein. Und darin erkenne ich Maria so ein bisschen. Ähnlich heißt es in Psalm 62, Vers 2, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Dann wird es nochmal im Alten Testament wiederholt, Jesaja 30, Vers 15, im Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Gibt Situationen, da ist es besser, mal die Klappe zu halten und an den Zusagen Gottes festzuhalten, sich auf ihn zu verlassen, darauf zu vertrauen, dass er deine Sache zum Recht führen wird und dich sozusagen verteidigt. Das musste Maria jedenfalls selber nicht tun. So, nur noch vielleicht zu den Zweiflern unter denen, die eingeschaltet haben, die so ein bisschen distanziert die Sache beäugen oder zuhören. Wenn du mit der Lehre von der Jungfrauengeburt immer noch nichts anfangen kannst, dann fang jetzt nicht einfach an, das zu schlucken. Wenn du so einen Satz im Glaubensbekenntnis geboren von der Jungfrau Maria nicht mitsprechen kannst, weil dir das deine Vernunft verbietet, dann ist das vielleicht bedauerlich, aber es ist ja immer noch besser als so ein bloßes Nachreden. Das wäre ja Heuchelei, etwas auszusprechen, wovon man nicht überzeugt ist. Also dazu will ich überhaupt niemanden auffordern heute Morgen. Ich möchte zu bedenken geben, dass sich Jesus damals nie vor die Leute hingestellt hat und gesagt hat, passt mal auf, ich will mich euch vorstellen. Erstens, mein Vater ist Gott. Zweitens, meine Mutter war damals Jungfrau. Drittens, das müsst ihr glauben. So ist er ja den Menschen nie begegnet. Sondern Jesus ist den Menschen begegnet als ein Arzt, der Kranken geholfen hat. Oder als ein spendabler Gast auf einer Hochzeit. Oder als ein Freund, der Verzweifelten Mut zugesprochen hat. Alle, die Jesus begegnet sind zu seinen Lebzeiten, sind ja nicht einer dogmatisch-konfessionellen Formel begegnet, die man erstmal theologisch begriffen haben müsste, sondern sie sind einem Menschen begegnet. Was ihnen als erstes auffiel, war nicht seine Göttlichkeit, sondern seine Menschlichkeit, seine ganz besondere Menschlichkeit. Als er kam, wurde er wie jeder Mann geboren und lag wie jeder Mann als Säugling in Windeln. Als Kind wurde er dann zum Flüchtling. Ja, er wurde ja, musste mit seinen Eltern in Ägypten untertauchen, weil er verfolgt worden ist, wie Millionen von Menschen gegenwärtig in dieser Welt unter Verfolgung leben. Hier mussten sie Asyl beantragen in Ägypten und mussten dort erstmal unterkommen. So, dann war er ein junger Mann. Wir erfahren, dass er auf dem Bau gearbeitet hat. Er war Zimmermann, wie sein Vater. Er war nicht nur der Sohn des Zimmermanns. Er hat in diesem Beruf gearbeitet, bis dass er 30 Jahre alt war. Also Jesus wusste, was es heißt, im Schweiße seines Angesichts sein Brot zu verdienen. Nicht wie so manch einer, der Abi gemacht hat und dann Theologie studiert, gell, und dann aber sich noch nie mal die Finger schmutzig gemacht hat. Jesus hat erstmal was schaffen, bevor dass du dann so unter die Akademiker gehst. Da will ja keinem Vorwurf machen oder so, aber es hat noch keinem geschadet, sich auch hier Jesus als Vorbild zu nehmen. Kann man ja auch nebenbei noch machen. Als er dann als 30-Jähriger unter die Leute kam, zog er als einfacher Wanderprediger mit einer Gruppe junger Menschen durch die Gegend. Er war zu arm, um Kirchensteuer zu bezahlen. Weil er nichts gehabt. Er hat gesagt, die Vögel haben Nest und so. Ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Keinen festen Wohnsitz, nicht mal ein eigenes Bett hat er gehabt. Er hatte Freunde, aber auch Feinde. Er kannte Hunger und Durst, wurde vom Teufel versucht, wie jeder Mensch versucht wird. Dann wurde er von einem seiner engsten Freunde verraten. Er verlor Freiheit und Ehre, wurde misshandelt und nach einem Justizskandal als Verbrecher gekreuzigt. Und als er vor seinem Tod zitterte, war nicht zu erkennen von göttlicher Majestät, sondern da sah man nur die kalte Angst, die seinen Schweiß zu Blut hat werden lassen. Also kurz gesagt, Jesus war ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd geblieben wäre. Armut, Hunger, Enttäuschung, Versuchung, körperliches Leiden und nicht einmal der Tod ist ihm erspart geblieben. Leute, die Jesus begegneten, waren nicht immer gleich sicher, ob er der Sohn Gottes war. Erst als sie diesen Menschen näher kennengelernt haben, da erkannten sie in ihm den Sohn Gottes. Erst als sie merkten, dass seine Menschlichkeit geradezu übermenschlich war, da begriffen sie, dass Jesus nicht nur der Sohn einer Mutter wie jeder von uns war, sondern dass er der Sohn des Vaters im Himmel war. Und deswegen möchte ich jetzt noch abschließend die auffordern, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, soll ich das glauben oder nicht? Möchte ich auffordern, dass du gar nicht erst den Bau des Glaubens, das heißt also das Lehrgerüst der christlichen Theologie besteigen musst. Dabei kann einem leicht schwindelig werden. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass du im Gerüst der Theologie Jesus wirklich finden wirst. Das hat sich mancher hoffnungslos verstiegen und ist irgendwo in diesem Gerüst hängen geblieben, ohne dass er Jesus gefunden hat. Fang doch an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag einfach mal ganz unten an bei der Geburt eines Kindes. Jesus wurde Mensch. Er kam zu uns. Er ist uns nahe gekommen. Und wenn du Zeit hast zwischen den Jahren, dann verfolg das doch mal, wie es weiterging. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Lies mal das Lukas-Evangelium. 24 Kapitel. Man hat jetzt 24 Türchen geöffnet. Jetzt kannst du doch jeden Tag mal ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium lesen. Hast du eine wertvolle Aufgabe und du wirst Jesus darin entdecken. Er wird sich dir vorstellen. Bete auch. Zeig mir, wer du bist. Du wirst erfahren, was er getan, was er gesagt hat, was zu seiner Verurteilung geführt hat, was nach seiner Hinrichtung am Kreuz geschah. Und wenn du an die Grenzen des Machbaren kommst, an deine persönlichen Grenzen kommst, vielleicht bist du gerade in einer verzweifelten Situation, dann denk daran, Christ, der Retter ist da. Der Retter, der von der Jungfrau geborene, ist Erlöser von Schuld und Problemen, die unlösbar zu sein scheinen. Unlösbar für Menschen, aber nicht für Gott. Amen.